Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 135 und heute mit der Review, also dem Rückblick, zu NXT TakeOver Wargames. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und ich habe mir mal wieder zwei fachkundige Kollegen hier zur Seite geholt. Auf der einen Seite ist das der Ulrich Steppberger von der M-Games. Einen wunderschönen guten Abend.
Guten Abend.
Und in der anderen Leitung, da ist der Christian Dörre von Computec aus Nürnberg. Guten Tag.
Guten Abend. Warum betonst du Nürnberg so?
Weil wir beim letzten Mal noch Witze darüber gemacht haben. In der Match of the Week haben wir noch Witze über Nürnberg gemacht und über Bielefeld und ich weiß nicht was.
Ach so, ja, stimmt.
Bielefeld aber, existiert nicht.
Genau, den Gag hatten wir auch.
Ja, das hört ja nicht jeder, unsere Patreon-Inhalte.
Und offensichtlich erinnert sich noch nicht mal jeder dran, der dabei gewesen ist.
Ja, meine Güte, das.
Naja.
Kai war halt dabei, da muss ich das meiste ausblenden.
Das ist, vor allem bei dem Podcast war das absolut richtig. Nein, Quatsch. Wo wir gerade beim Thema sind, ne? Also ihr da draußen, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Ihr könnt es bei Facebook erreichen, bei Twitter, bei YouTube, bei Instagram und es gibt headlock.de. Da gibt es zum einen alle unsere Podcasts irgendwie nochmal in handlicher Form. Könnt ihr da runterladen und euch anschauen. Es gibt da auch die Support-Seite. Da findet ihr auch einen Link zu unserer Patreon-Seite, wo es halt die gerade angesprochenen Zusatzinhalte gibt, also Match of the Week. Es gibt das Call-Up-Format, wo ich Interviews mit Wrestlern und Offiziellen und irgendwelchen Menschen aus dem Wrestling-Betrieb führe. Aktuell ist das Interview mit Walter, also dem Head-Coach der WXW Wrestling Academy und Ringkampf-Member, Ringgeneral, WXW Tag-Team-Champion ist da gerade online. Das kann man sich auf jeden Fall schön anhören, wenn man da bei Patreon dabei ist. Ja, und dann würde ich sagen, ansonsten, wenn es euch irgendwas auf der Seele brennt, wenn ihr uns irgendwie schreiben wollt und wenn ihr Fragen habt, schickt uns das einfach an fragen@headlock.de. Wir freuen uns da über alles und vor allen Dingen bauen wir eure Fragen dann auch in die Shows hier ein. Wir beantworten die nächste Fragerunde dann in dem kommenden Wochenend-Podcast, das heißt also den Podcast nach der Survivor Series Review, weil so Review und die Fragen, das überschneidet sich dann irgendwie meistens und das ist doof, deswegen machen wir das getrennt voneinander. Ja, damit würde ich sagen, steigen wir doch einfach mal ein. Wir haben NXT TakeOver Wargames hinter uns, also ist jetzt heute Nacht gelaufen quasi, wir haben Sonntagabend und Ulrich, du bist ja normalerweise der Kandidat, der hier live schaut. Hast du aber diesmal nicht getan, weil du keinen Bock auf Double Duty hattest, habe ich es richtig verstanden?
Genau, weil wenn ich an den großen Wochenenden mit NXT und hinten nach einem der großen WWE Pay-Per-Views habe ich beschlossen, muss nicht sein, einmal komplett die Nacht verschwenden, reicht schon. Vor allem, wenn man am Sonntag habe ich ja auch die Zeit in der Früh aufzustehen und anzuschauen, muss nicht in die Arbeit oder Urlaub nehmen, also da passt es schon. Und dann ist es ganz machbar, dass den Takeover anzuschauen, ohne sich vor tot zu spoilern. Deswegen habe ich das diesmal so gehalten, ja.
Chris, hast du es live gesehen?
Nee, ich habe es nicht live gesehen. Mache ich sowieso in den seltensten Fällen. Ich habe es halt auch so heute Mittag rumgeschaut. Ich habe mich aber leider selbst gespoilert.
Warst du bei Facebook oder was?
Ja, genau. Ich war so blöd, habe halt weil so als ich aufgewacht war, ein bisschen am Smartphone noch rumgespielt, auf Facebook geguckt und auf einmal, Titelwechsel.
Okay, das ist ärgerlich, das ist mir aber auch schon mal passiert. Ja, ich habe zumindest so ein bisschen live geschaut, weil ich bin etwas später abends gestern nach Hause gekommen und bin dann nach Hause gekommen, hab mal noch so leicht müde und leicht angetrunken, das WWE Network eingeschaltet und schwupps, da lief dann auf einmal Aleister Black gegen den Velveteen Dream und bin dann da hängen geblieben und bin dann irgendwo zwischendurch dann bei irgendeinem Trailer zwischen zwei Kämpfen bin ich dann wieder eingeschlafen und hab mir dann den Rest am Morgen angeschaut, aber wie Ulrich schon gesagt hat, das kann man ja auch auf dem Sonntag ganz gut machen, also das ist eigentlich finde ich noch immer am einfachsten, so die Survivor Series werde ich mir dann auch erst morgen anschauen und mir es nicht live geben, aber lass uns doch mal dann zum Event kommen, es war ja ich weiß nicht, es war mir wieder so ein Event, der von der Card her fand ich gar nicht so mega interessant war. Also ich fand die Wargames fand ich so ein bisschen schwierig aufgebaut. Mich hat am meisten Aleister Black gegen Velveteen Dream interessiert. Wie war das bei euch, Chris? Welcher Kampf hat dich hier wirklich so abgeholt? Also auf welchen Kampf warst du heiß?
Wenn ich ehrlich bin, tatsächlich das Women's Championship Match.
Okay.
Weil ich mir einfach irgendwie sicher war, dass die vier Beteiligten da was ziemlich Cooles draus machen. Und ja, ich würde sagen, hatte ich auch recht, es hätte nur ein bisschen länger dauern können.
Das stimmt, ja. Ulrich, wie war es bei dir? Wie war deine Vorfreude auf den Event?
Ich habe ja vor beim letzten Pay-Per-View noch gesagt, dass diesmal sein könnte, dass Survivor Series interessanter wird wie NXT womöglich. Und das war noch bevor sie bei Survivor Series die ganzen interessanten Matches tatsächlich auch festgelegt haben durch die ganzen Titelwechsel. Aber ich habe einfach das Grundvertrauen, dass Takeovers immer gut sind. Und deswegen habe ich mal keine großen Gedanken gemacht, auch wenn kein wirkliches Match dabei war, wo ich gesagt habe, das Match wird für mich das ganz Große sein, wobei ich natürlich Andrade Almas einfach gut finde, auch nach dem letzten Takeover mit Johnny Gargano. Also ja. Da war ich ganz optimistisch, das wird schon alles passen, hat er auch letzten Endes. Also das, so wie man es gehofft hat, würde ich sagen, war es überwiegend dann auch, also Qualität. Ja, also.
Das ist absolut. Also bei NXT, da macht man eigentlich nie was verkehrt. Das ist immer gute bis sehr gute Wrestling-Unterhaltung. Und dann lass uns doch einfach hier mal in die Card einsteigen. Der Opener war für mich ein bisschen überraschend. Der war nämlich eigentlich so für mich gefühlt so ein Filler-Match, was zwischen zwei große Matches normalerweise kommen würde, so laut meiner Definition. Das, der Opener war nämlich Lars Sullivan gegen Cassius Ohno. Und meine Frage ist jetzt erstmal, weil wir das auch schon mal so als Frage bekommen haben, wie gefällt euch eigentlich Lars Sullivan? Ist das... Also da gehen die Meinungen sehr auseinander. Ich habe heute Kommentare gelesen von, das ist ein untalentierter Klotz, bis hin zu, das ist ein geiler Oldschool-Heel. Ulrich, wie ist deine Meinung dazu?
Ich finde, man weiß noch zu wenig. Auch nach dem Match, also nach dem Match würde ich sagen, man weiß, dass da was werden kann. Dass das, ich meine, bei Braun Strowman hat man auch die ersten paar Monate ja auch gesagt, was soll das denn so ungefähr? Lars sieht halt einfach aus wie ein Viech. Der Gesichtsausdruck, ja. Der ganze Aufbau, der massige Körper und alles. Und seine bisherigen Matches waren ja auch bloß immer, ich vernichte jemand oder ich bringe meinen Tag-Team-Partner um, weil er ein Idiot ist. ich finde, hat sich gut eingefügt. Was mich ein bisschen irritiert und vielleicht auch fast schon schockiert war, seine Knieschiene, die er jetzt hatte. Ist die neu?
Ja, der hat hier schon länger, aber der hat sich auch mal, der wurde ja schon mal vor einer längeren Zeit vorgestellt und hat sich ja danach dann irgendwann das Knie zerschrotet und dann war er ja eine längere Zeit weg und ist ja dann erst wieder vor ein paar Monaten wieder zurückgekommen. Also der hat sich anscheinend wirklich eine schwere Knieverletzung zugezogen und die gehört dazu.
Ja, ich habe auch irgendwo das, da mache ich mir ein bisschen Sorgen, ob das nicht auf Dauer das ganze Potenzial ordentlich einschränkt, wenn jemand jetzt schon quasi am Anfang, in Anführungszeichen, seiner Karriere so eine fette Maschine am Knie hängen hat. Da mache ich mir ein bisschen Sorgen, aber ich finde, es ist schwer zu sagen, wohin geht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er so eine Rolle einnehmen kann wie ein Braun Strowman, weil er einfach dafür nicht aussieht, aber so als das Monster, das mal um die Ecke kommt und alles vernichtet, warum nicht? Also es macht er ja den Eindruck, dass er schon ein bisschen was hier liefern kann.
Ja. Chris, wie siehst du das? Wie siehst du den guten Lars und vielleicht auch gerade im Hinblick auf den Kampf gegen Cassius Ohno?
Ja, ist schwierig. Ich finde ihn so, ja, sehr nichtssagend. Das ist irgendwie so random Monster vom Look her. Deshalb gibt er mir eigentlich gar nicht so viel. Aber mit Hero das Match fand ich jetzt echt gut. Also, mit Cassius Ohno.
K-Fabe und so.
Das passte halt schon. Also es war klar, dass er das Match gewinnen wird. Ja. Weil er ist gerade das Monster im Aufbau. Ist klar, und Cassius Ohno ist da eben dankbarer Gegner, der ist sowieso over. Und der ist ja auch eigentlich nicht groß dafür vorgesehen, da NXT, wer weiß wie, oben zu stehen. Das ist halt so ein, ja, Enhancement-Talent, könnte man fast sagen.
Man liest gerne und oft Player-Coach quasi.
Ja, genau. Das sieht man auch im Performance Center. Also als ich da war in Orlando, hat man auch gesehen, dass Hero mehr Trainer als Mit-Wrestler da war. Und das hat schon gepasst. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel davon wir Hero zu verdanken haben, aber ich fand das Match so ganz gut zusammengebaut. Also klar, Sullivan war dominant, aber so die ganzen Comebacks von Hero, das hat gepasst. Man hat dem Kampf auch abgenommen, dass Hero das vielleicht noch drehen könnte, dass er das gewinnt. Und von daher, ich hätte mir das sogar noch 5 Minuten länger angucken können. Aber so, ja, war in Ordnung. Das ist jetzt wahrscheinlich der Kampf, der am wenigsten erinnerungswürdig ist von der Card, aber war ein ordentlicher Opener und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte ihn auch als Opener gesetzt. Okay. Also da sehe ich es ein bisschen anders als du. Ich fand, die Card war total logisch aufgebaut vom Stellenwert und ja, so vom Platz her einfach. Hat alles gepasst.
ich schließe mich da deiner Meinung an, außer was die Position des Matches angeht. Also ich fand, das war so ein solides Match, was einfach, das war ein Showcase für Lars Sullivan, der einfach da zeigen konnte, dass er A, mit einem Großen mithalten kann, dass er einstecken kann und dass dem quasi Schmerzen egal sind. Darum ging es ja auch hier in dem Kampf, dass er die ganzen Elbows gefressen hat und die Kicks gefressen hat und gesagt hat, hier, gib mir mehr und teilweise auch sehr viel genoselled hat, um es mal so zu sagen. Und dann am Ende einfach mit seiner gewaltigen Kraft Ono platt gemacht hat und ausgeschaltet hat. Ich mag den tatsächlich ganz gern, weil ich finde, dass ich kann ja durchaus verstehen, dass halt viele Leute sagen so, ah ja, was macht jetzt sowas denn bei NXT und so, da will ich auch was anderes sehen. Aber ich finde, dass so ein Charakter Abwechslung in die Show reinbringt. Und der kann halt interessant werden, auch wenn er mal gegen kleinere Leute antritt. Man muss halt gucken, wo der Weg jetzt hingeht. Aber ich finde ihn so von der Ausstrahlung her, ich finde, der sieht halt aus wie ein riesiger Oger irgendwie. Also, findest du nicht? Also von dem Kopf her, vom Schädel, der könnte auch, steckt den noch irgendwie in eine Ritterrüstung oder irgendwie so in so einen Panzer oder sonst irgendwas?
Mal ihn einfach grün an.
Ja, dann kann der bei Schreck auftreten, ich weiß es nicht, aber ich finde den, der ist halt so ein Freak-Charakter und ich mag sowas als Abwechslung. Ich hoffe, dass der halt nicht zu dominant sein wird, weil ich glaube, dass der halt von den Matches her nicht so abliefern wird, aber da muss man auch mal sehen, wie sich das entwickelt. Auch wenn er dann im Main-Roster ist, mal sehen, ja?
Also gerade wo du Main-Roster sagst, also als ich mir das Match angeguckt habe, kam mir auch so der Gedanke, die werden den jetzt ein bisschen aufbauen und der wird sehr schnell im Main-Roster sein, glaube ich, ganz einfach. Der wird gar nicht die große NXT-Karriere haben.
Ja, das glaube ich auch.
Denn bei NXT kommt halt immer noch mehr eben über die In-Ring-Skills und alles und das Publikum will halt auch mehr pures Wrestling, sage ich mal.
Genau.
Und sein Körperbau und sein Aussehen und so, das ist halt sowas, was Vince McMahon sehr geil findet. und ich glaube, sobald der Eindruck da ist, dass er nicht zu grün ist für das Main-Roster, wird er sofort hochgeholt, dass es dann irgendwie so eine, keine Ahnung, Mid-Card- oder Upper-Card-Fehde gibt, wo er als neues Monster halt eingeführt wird. Und ja, aber ich glaube auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich prophezeie jetzt nicht die geile WWE-Karriere, denn dafür fehlt mir irgendwo was Eigenständiges. Mhm. Und ich glaube, das wird einfach so ein random Monster, was zu Beginn einen guten Run hat und danach die Card immer weiter runterrutscht.
Ich dachte, was danach ein Tanzgimmick bekommt.
Ja, Herr Bros Clay habe ich eh nie als Monster gesehen.
Und was ist mit hier A-Train? Wie ist er denn nochmal da? Tensai?
Oh, oder? Lord Tensai. Ja, das war halt auch großes Pech, dass zur gleichen Zeit Lesnar wieder zurückkam. Ne? Ich glaube, sonst hätte er ein bisschen weiter oben mitgespielt über längere Zeit.
Ja, dürfte er bei TNA sein. Also ich meine, da kann man sich ja auch nicht beschweren.
Ja, aber ansonsten, der Opener war vollkommen okay an sich, für das, was es eben gewesen ist, weil es kein Match, Chris hat es gerade gesagt, an das man sich ewig lange erinnern wird. Der zweite Kampf war
ich,
dann...
Ich habe auch noch eine Meinung zu dem Match.
Ach, du hast auch noch eine Meinung? Okay, dann haben wir... ja, ist ja gut.
Ich fand's...
Ich hab gedacht, wir hätten dazu alles gesagt.
Ich fand's, also es war das schwächste Match von der Card, das, was jetzt zum Glück heißt, die Card an sich war sehr, sehr gut, weil das Match war schon okay. Ich fand nur, also mich hat ein bisschen... Also zum einen Random Observation, wie es so schön heißt. Ich finde, Cassius Ohno sollte man vielleicht in lange Hosen stecken, weil Zellulite ist halt einfach nicht schön. Oder man sollte zumindest die Kamera nicht so oft auf seine Oberschenkel draufhalten, weil das war irgendwie ein bisschen verstörend manchmal, fand ich. Aber gut, ich meine, gut, der Mann ist halt nicht vollschlank, das macht ja auch nichts, aber das muss man auch nicht so raushängen lassen, in Anführungszeichen. Was mich ein bisschen gestört an dem Match war einfach, dass der Schluss so abrupt war wieder. Ich hatte irgendwo nicht den Eindruck, dass dieser Finisher, was ist es, der Freak Accident,
hier steht, heißt, genau.
Dass der jetzt so viel anders war wie zwei, drei andere Sachen, die er ihm vorher um die Ohren geschlagen hat. Und dann ist er mit einem Move, ist dann Cassius Ohno platt. Obwohl er vorher noch eine Sequenz hatte, wo er quasi in der Offensive war. Und da kommt ein Freak Accident und er ist weg. Das war mir ein bisschen zu abrupt. Ich meine, dass der Ausgang klar war, das ist auch kein Problem, das war zu erwarten, das finde ich okay, muss ja nicht überraschend sein alles, aber das war mir dann ein bisschen zu schnell und zu abgehakt. So nach dem Motto, die 5 Minuten sind rum, jetzt mach mal, hau ihn um, nächstes Match. Das hätte man vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, ich fand es ein bisschen zu holprig. In dem Sinn, dass es eben zuerst... Lars Sullivan leidet so viel wie noch nie in einem Match, aber er ist ja ein Monster und dann fällt Cassius Ohno plötzlich um. Also das fand ich ein bisschen zu schnell.
Zu schnell.
Ja, ja. Und sonst war es halt ein Match, das okay war. Ich meine, so, wenn Füller-Matches, ich fand, also für mich war es auch gefühlt ein Füller-Match, dass es am Anfang kam, war, hat mich nicht gestört. Das war halt ein langsamer Einstieg mit einem kurzen Match, das fast auch nicht so ganz. Aber das war halt so quasi ein Appetitanreger auf alles, was noch folgt, nenne ich es jetzt mal. Wenn so ein Füller-Match mal in der Maincard aussehen täte, Mai wären wir alle froh.
Ja, aber das kommt man schon so machen und war ein guter Einstieg in die Card, muss man sozusagen. Danach haben wir, gab es noch einen kurzen Einspieler mit Tyler Bate, Trent Seven, Mark Andrews und Wolfgang, die im Publikum saßen. Es wird ja gemunkelt, dass es eventuell dann doch noch ein UK-Format für nächstes Jahr geben soll. Mal gucken, ob das passiert. Ja, aber dann kam eigentlich das Match, auf das ich mich mit am meisten gefreut habe, und das war Aleister Black gegen den Velveteen Dream. Also ich finde, das war eine Fehde, die war extrem gut aufgebaut in meinen Augen. Einfach, aber gut. Und vor allem mit zwei Charakteren, die halt irgendwie so Feuer- und Wassermäßig waren. Also einfach so konträr zueinander, dass da jede Interaktion irgendwie interessant war. Und man hat ja, ich habe das Gefühl gehabt, dass ja viele wussten nicht so genau, wie läuft hier das mit The Velveteen Dream, dass Aleister Black gut im Ring ist und geile Matches abliefern kann, wissen wir. Aber für Velveteen Dream war das hier gleich mal die Bewährungsprobe. Und ich finde, die haben hier einen Bombenmatch abgeliefert. Und für mich, allein von durch die Matchgeschichte, die sie erzählt haben, war das für mich das beste Match des Abends. So, und bevor Ulrich wieder nichts zu dem Kampf sagen darf, darf er jetzt anfangen. Wie fandest du denn den Kampf?
War toll. Ich würde mich anschließen von den, es war eigentlich das für sich alleinstehend betrachtet das beste Match. Also vielleicht nicht unbedingt das spektakulärste, aber es war auf jeden Fall toll erzählt und vor allem nicht unbedingt, weil halt auch alles gestimmt hat. Die Aktion im Ring und die ganze Psychologie und die Charakterzeichnung und natürlich dann der Schluss, nach dem Schluss quasi. So die Anerkennung von Velveteen Dream, sage ich jetzt mal noch, die ja dann auch kam, das hat einfach super passt. Und ich bin sehr positiv überrascht, was der kann offensichtlich, weil man es ja vorher nicht so einschätzen konnte. Und das Einzige, was mich ein bisschen verstört hat, waren seine Hosen, auch hier wieder, aber gut.
Das fand ich super. Ja. Das fand ich absolut genial, weil das ja ein Rückgriff auf alte Zeiten war. Also ich musste sofort an Rick Root denken, wie er das aufgegriffen hat. Also,
das haben sie, glaube ich, auch gesagt, oder? Im Kommentar sogar kurz.
Irgendwie. Ja, das war ja, da haben sie ja gesagt, das gab ja die Fehde zwischen Rick Root und Jake Roberts damals, wo die Frau auf der Jake Roberts Frau auf der Hose von Rick Root war, auch an unflätigen Stellen teilweise und so. Ich fand das mega geil. Weißt du, das sind doch so die Anspielungen, die halt dann erstmal noch so dem Match nochmal Pfeffer geben, wo du dann sagst, ui, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ne? Und ich fand diese Chaps, die er da vorher drüber getragen hat, fand ich viel merkwürdiger als alles andere. Aber Chris, wie fandst du das denn? Also wie hat dir der Kampf gefallen und gerade auch, wie hat dir Velveteen Dream gefallen?
Beide super. Zum Kampf brauche ich gar nicht so viel sagen. Das sehe ich genauso wie ihr. Das war auch das beste Einzelmatch, sage ich mal, oder beste Match auf der Card. Und ich habe ja in irgendwelchen letzten Podcasts, keine Ahnung in welchem, es sind so viele in letzter Zeit.
Die verschwimmen alle.
Ja, mittlerweile verschwimmt alles. Habe ich ja gesagt, dass ich den Velveteen Dream, dass ich quasi verstehen kann, was die Leute an ihm finden, aber dass der mich persönlich nicht kickt. Ne?
Ja.
Und jetzt dieses Match, das war dann so der Punkt, wo er auch bei mir geklickt hat dann wirklich. Dass ich glaube, es war bei mir irgendwie so die große Angst, ach ja, es ist wieder das typische, großer Charakteraufbau, aber im Ring dann nichts dahinter oder so. Und oder eben nicht die Fähigkeit, dieses Gimmick in den Ring zu transportieren. Aber da wurde ich dann Lügen gestraft, denn das hat er fantastisch gemacht. Also wie er diesen Charakter eben porträtiert, auch in einem Match, das war ganz, ganz großes Kino. Eben auch die Hose fand ich auch super. Das war halt wirklich Rick Root. Da musste ich sehr lachen. Gerade weil Aleister Black ja halt so ein ernster Charakter ist und er kommt dann halt mit einer Botze, wo das Bild von ihm drauf ist. Fand ich fantastisch. Auch so, das Match würde ich auch als das wichtigste Match von Aleister Black bisher im WWE-Programm bezeichnen. Ich meine, für Velveteen Dream war das jetzt klar, direkt das große Ding. Der wurde ja, ich will nicht sagen, ins kalte Wasser geschmissen, aber das war nicht einfach irgendwie, Charakter wird mit einer Anfangsfehde reingeführt, der wurde direkt gegen einen der großen Stars gestellt. Musst du auch erstmal so funktionieren. Und Aleister Black, da wusste jeder, der kann im Ring viel zeigen, der ist richtig stark, aber seit seinem Debüt, ja, fand ich persönlich, hat er immer so ein bisschen in den Seilen gehangen. Er hat nie so ein richtig geiles Programm gehabt oder nie so ein richtig geiles Match. Das war jetzt irgendwo die erste wirklich nennenswerte große Fehde, die er hatte. Und das hat sich auch so schön auf das Match dann eben übertragen. Da hat man auch gesehen, wie viel besser auch der Charakter Aleister Black funktioniert, wenn da so ein bisschen was hintersteht noch und nicht einfach nur ein Match ist, ohne großen Aufbau. Und da waren halt viele Sequenzen drin, wo halt auch diese Schnelligkeit mal zu sehen war, die wir ja von Tommy End kennen und bisher beim Aleister Black-Charakter nicht so ganz gesehen haben. Da waren so coole Sequenzen halt drin, die eben auch die beiden Charaktere transportiert haben in dem Match. Das hat alles super gepasst. Coole Aktion. Velveteen Dream ist nicht nur eine Cartoon-Figur, sondern kann auch im Ring was leisten. Also ja, super Match.
Ja, also ich finde, es hat einfach auch eine richtig geile Story einfach erzählt. Und das ist ja auch immer das, was, also das ist ja immer das, was mir halt häufig beim Indie-Wrestling abgeht, so ein bisschen. Dass du halt, du hast zwar die geilste Action, aber diese Action ist halt, die ist toll, aber die wird halt, hätte noch so viel geiler sein können, wenn da halt irgendwie eine Geschichte erzählt wird. Und das haben die beiden ja hier geschafft. Also da war ja auch, gerade in der Anfangsphase, ging es nur darum, dass die beiden sich da quasi ja nachgemacht haben und sich gegenseitig provoziert haben, ne, in irgendwelchen Gesten. Also da gab es ja diese Sequenz, wo dann, wo die beiden ja da, wo auch, wie heißt das, Velveteen Dream ja den Schneidersitz nachgemacht hat und dann hat Aleister Black dieses über den Boden krauchen gemacht und
Ja,
so.
wenn wir
Und
es gesehen hätten.
wollte ich mich gerade hinaus auch. Ich finde, dass diesmal, da haben wir auch schon im Vorgespräch kurz drüber geplaudert, dass diesmal die Kameraführung extrem schlecht war und die Regie. Also es war gerade in dem Kampf, hatte ich hier so zwei, drei Momente, wo ich mich gefragt habe, so, okay, ich sehe gerade nur die Hälfte und das kennt man bei WWE-Produktionen eigentlich nicht. Ulrich ist ja sonst hier immer unser Kandidat für solche Side Notes. Wie hast du es gesehen? Hat dich das auch gestört?
Das hat mich ziemlich gestört, vor allem, weil ich glaube sogar diese Krabbelgeschichte, nenne ich sie mal, die haben sie, glaube ich, nicht einmal in dem Replay eingespielt hinten nach. Also es war den Black Mass am Schluss, die hat man ja dann noch wenigstens bekommen in der Replay, aber sie haben diesmal öfters im entscheidenden Moment die Kamera einfach falsch gesetzt, wo man sich fragt, wie kann das sein, weil das fast immer Aktionen waren, die ja logischerweise vorher gewusst sein mussten, dass die kommen werden. Also es war sehr, sehr komisch. Ich meine, ich könnte jetzt sagen, die Kameraleute waren von den zwei Ringen verwirrt, aber es wäre ja lächerlich irgendwo. Ich fand das Aufbau, dass die zwei Ringe von Anfang an drin waren. Sie haben immer gewechselt zwischen jedem Match, mal vorne, mal hinten. Ich habe mir gedacht, die Leute, die jetzt Ringside-Seats haben und am hinteren Ende hocken, die haben eh die Arschkarte. Also die sitzen mal diesmal richtig blöd. Also das war schon eher schwach. Das war sogar ziemlich schwach. Ich meine, das Match an sich war. Mein perfekt ist der falsche Ausdruck. Es war super. Ich finde auch cool, dass natürlich eigentlich am Schluss ja beide gewonnen haben. Im
Aber
Endeffekt.
haben beide
Ja,
gewonnen?
natürlich. Aleister Black hat gewonnen und Velveteen Dream hat das bekommen, was er wollte von Aleister Black.
Ja, Moment, aber Aleister Black hat gesagt, enjoy your infamy, was bedeutet, genieße deine Schande, Velveteen Dream.
Ja,
Also,
aber er
da
hat
ist schon ein
seinen
bitterer
Namen
Unterton
genannt. Er hat
dabei.
trotz allem
Ja.
seinen Namen genannt. Das war das. Ich meine, die ganze Motivation für die Fehde ist ja eigentlich irgendwo, wenn man mal zu viel drüber nachdenkt, ein bisschen komisch. Er will, dass er seinen Namen nennt. Also, dass er ihn anerkennt, dass es ihn gibt, sinngemäß. Und das hat er ja getan. Auch wenn er sagt, hier,
Ja.
infamy, dann, ja gut, aber er hat mich, immerhin, er hat mich wahrgenommen. Punkt aus. Man hat mich nicht wieder ignoriert am Schluss. Also, das ist, ich finde, es ist schon, fand ich cool. Also, es war ein cooler Schlusspunkt noch.
Das auf jeden Fall. Chris, du wolltest gerade noch irgendwas einwerfen.
Auch abseits des Namensgedöns sind beide klare Sieger.
Ja, auch das,
Denn
aber.
ja, das sowieso.
also der Sieger des Matches musste ganz eindeutig Aleister Black sein. Der konnte jetzt nicht nachdem er halt wirklich nicht so ja, durch irgendwelche Fäden oder so geglänzt hat, konnte der nicht seine erste Rivalität verlieren, wenn sie mit dem höher hinaus wollen. Und das wollen sie offensichtlich. Und dem Velveteen Dream hat es nicht geschadet, die Niederlage.
Nee,
Weil
überhaupt nicht.
er war halt eine Wundertüte vor dem Kampf.
Er ist für mich auch ein Stück weit jetzt noch, weil ich gerade mir
Ja.
gedacht habe, wie funktioniert dieser Charakter im Zusammenspiel mit normalen Gegnern? Wie jetzt mit einem, lass mal sein Roderick Strong sein, der ein ganz normaler Mensch ist und nicht irgendwie auch in irgendeiner Form wie soll ich sagen, eine besondere Charakternote hat und so ein extravaganter Paradiesvogel gegen einen normalen. Weil ja Tommy Black ist ja auch extravagant auf Tommy Black, sag ich schon, Quatsch. Alistair Black auf seine Art auch extravagant, aber halt in eine ganz andere Richtung. Deswegen Kontrastpunkt und ich war Yin und Yang und such's dir aus, aber also ich bin mal gespannt, ob sich das Velveteen Dream Image nicht doch irgendwie eher abnutzt. Ich würde ihm wünschen, dass es nicht ein Problem wird, aber schauen wir halt mal.
Chris,
Hm?
du wolltest noch irgendwas sagen, glaube ich.
Ja, ich wollte eigentlich sagen, dass man halt gesehen hat, dass er halt das Handwerk im Ring schon kann und er kann gute Matches machen.
Ja.
Und der Charakter ist aber auch so einzigartig und auch so over bei der Crowd, dass es dem auch nicht schade, dass er da jetzt eine Niederlage eingesteckt hat. Von daher, die Leute sind heiß auf mehr Velveteen Dream. Alistair Black hat den Sieg genommen, den er braucht, um eine Stufe höher zu kommen im Aufbau. Und von daher passt eigentlich alles. Aber Olaf, du hast ja wahrscheinlich Tommy End, jetzt hätte ich auch fast Tommy Black gesagt.
Roy Black.
du hast Tommy End ja wahrscheinlich am häufigsten von uns dreien hier gesehen. Würdest du auch sagen, das war jetzt so dieses Breakthrough-Match, was er gebraucht hat?
Ich glaube halt schon, dass das extrem wichtig jetzt auf jeden Fall gewesen ist, weil das hat nochmal gezeigt, dass er halt nicht nur ein geiler Wrestler ist, sondern dass er halt auch eben dieses Sports Entertainment mit reinbringen kann. Ich meine, dass ein Tommy End absolut fantastische Matches abliefert, das haben wir, egal wo der auch immer aufgeschlagen ist in den letzten 5 Jahren gesehen. Also egal, ob es bei WXW, Progress oder PWG oder was auch immer gewesen ist, da war der immer einer der großen Player. Und deswegen sind ja gerade die ganzen Indie-Fans so heiß darauf, dass er halt da eben bei NXT durchstartet. Aber ich glaube auch, dass es für ihn wichtig gewesen ist. Für mich fühlt sich das ein bisschen so an, als wäre er jetzt da wirklich auch angekommen. Und das ist eigentlich jetzt eine Fehde gewesen, die kannst du als Sprungbrett nehmen, um einen Aleister Black eigentlich das noch weiterzuführen auf diesem Weg. Du hast jetzt einen Charakter etabliert, der halt in sich funktioniert, der aber auch, der nicht mehr eindimensional ist. Ich fand, vorher war er halt eigentlich eindeutig nur noch düster, irgendwie so. Der düstere Typ mit den vielen Tattoos, der die Leute wegkickt. Aber ich finde, hier hat man auch diesen unterschwelligen Humor gemerkt, immer wieder, weißt du, und diese Bitternis, die irgendwie mit dabei schwingt. Und ich glaube, das hat dem Charakter Aleister Black gut getan und vor allem auch, dass er dann eben bei der Mainstream-Crowd hat, eben auch irgendwie so den Fuß in der Tür hat irgendwie. Also ich glaube schon, dass das für ihn ein extrem wichtiger Kampf war, den man da nicht unterschätzen darf.
Also
Ja, obwohl es halt.
da stimme ich dir zu, dass es dem Charakter unglaublich geholfen hat, aber wo du gerade sagtest, die Indie-Fans wissen, was er für geile Matches machen kann. Ich hatte tatsächlich immer den Eindruck, dass die Amis oft nicht wussten, was sie mit ihm anfangen sollten, dass sie gar nicht so sehr Tommy End kannten.
Das kann ja durchaus sein. Ich meine, der war ja hauptsächlich in Europa aktiv. Ich meine, bei PWG war er auch, meine ich, ein paar Mal. Aber er war jetzt nicht der Mega-US-Reisende, sagen wir es mal so. Ne? Deswegen, also da muss man schon ein etwas größerer Smartmark sein, um ihn dann auch wirklich regelmäßig gesehen zu haben, weil er ja größtenteils halt hier eben in Europa halt aufgetreten ist. Ne? Das stimmt wahrscheinlich auch, ja. Und er ist halt eben auch vom Charakter her so jemand, den musst du halt erstmal kennenlernen, damit du das zu schätzen weißt. Ich meine, er hat halt seine coolen Aktionen, aber ich habe auch damals zum Beispiel bei seinem Debüt gesagt, so, das Intro war geil, das Match an sich war okay, aber ich habe da auch noch nicht das Feuer gefühlt. Und das war jetzt das erste Mal, wo auch der Charakter halt eben für mich 100% funktioniert hat. Und auch da muss man natürlich abwarten, wie funktioniert das dann wiederum mit anderen Wrestlern, wenn er da im Ring steht. Und wenn diese Fehde vielleicht auch nicht ganz so stark aufgebaut ist wie die hier, weil da muss man ja ganz, ganz klar sagen, ne? Also das war die best aufgebaute Fehde, die wir auf der gesamten Card gehabt haben. Ne? Das haben wir ja schon in den Podcasts zuvor gesagt. Und ich bin mal gespannt, wie jetzt demnächst die Crowd sowohl auf Aleister Black als auch auf Velveteen Dream reagieren wird. Das wird auf jeden Fall spannend sein zu sehen. Mal schauen. Sollen wir dann zum nächsten Match springen?
Nein,
Können wir machen, aber da mir fällt gerade noch ein, wen ich mir jetzt wünschen täte als potenziellen Gegner für Velveteen Dream.
Wen denn?
No Way Jose. Weil der auch ein Charakter ist, wo man zuerst gesagt hat, was ist das für ein Clown? Und wenn er im Ring steht, dann liefert er ab. Und den haben sie jetzt, der war ja verletzt und dann war da Lars Sullivan Opfer und jetzt hat er immer nichts zu tun und der ist ja auch ein bisschen musikalisch in die Richtung image-technisch. Warum nicht? Die hätten, ich meine, wen soll er sonst haben? Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die auch gute Matches miteinander könnten und dann, mich würde es interessieren, aber gucken wir mal, was sie machen werden.
Ich finde den Gedanken auch interessant. Tatsächlich, ich glaube, das könnte auch sehr gut funktionieren.
Ja, aber dann muss, also aus der Fehde muss dann aber ein Velveteen Dream
natürlich
hervorgehen.
Natürlich. Ja, ich weiß auch nicht, wie weit man mit einem Jose noch kommen kann, aber der kann auf jeden Fall, er kann ja was und hat gute Matches gehabt und dann kann man da nochmal den Patrick Clark, also ein Velveteen Dream noch weiterschieben, das wäre auch wär eine Idee. Also ich finde, mal gucken, was sie, wie gesagt, machen, weil irgendwo müssen sie die Leute ja alle beschäftigen, sollte man meinen. Aber ja, ich frage mich eh immer, es gibt so unendlich viele NXT-Leute, was machen die mit denen eigentlich in der einen Stunde in der Woche bloß?
Ja, du kannst halt nicht einfach nicht jeden featuren, das geht halt irgendwie nicht. Ne? Aber die sind ja trotzdem auf Tour und kämpfen da.
Ja,
also,
aber
da geht's ja, es ist ja nach wie vor, man darf es ja nicht unterschätzen, NXT ist ja jetzt ja kein, ist ja ein Developmental-Produkt eigentlich, so was halt aus dem Performance Center irgendwie da entstanden ist. Und natürlich hat man mehr Leute im Roster, aber du kannst nicht jeden einsetzen, weil vielleicht auch noch gar nicht jeder so weit ist. Also ich meine, wir vermissen auch noch jemanden wie ein Axel Dieter Junior zum Beispiel.
Ja, ich meine auch Tino Sabatelli, den man nach 3 Jahren das erste Mal jetzt öfters wie zweimal gesehen hat, so ungefähr. Ja. Und in Riddick Moss. Ich meine, ob man die gut findet,
die sind auch ziemlich scheiße.
Ist ja die andere Baustelle, aber sie kommen jetzt auch. Dann auch bei den Tech-Teams, du hast noch Heavy Machinery habe ich noch kaum mal gesehen. TM61 muss ja auch mal irgendwann wieder gesund werden. Die sind mir auch letztens eingefallen, die gibt es ja auch noch. Der eine hat sich verletzt,
der sollte,
okay, aber wo sind die denn eigentlich? Ich meine, die müssen doch auch mal wieder auftauchen. Da frage ich mich auch, was macht denn der arme andere die ganze Zeit?
Der wird trainieren und mit dem NXT-Kader auf Tour gehen.
Ja, aber
wie gesagt, ich glaube, damit musst du halt einfach leben. Wenn du zur WWE gehst, musst du damit leben können, dass du, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert oder dass du erstmal nicht in den TV-Shows auftreten wirst, weil du halt eben nur eine Stunde hast. Und wenn du das mal überlegst, aus dieser einen Stunde haben wir jetzt, wie viele Leute sind jetzt hier aufgetreten? Vielleicht so 15 bis 18 oder 20 oder so. Ich weiß nicht, wie viele Leute im NXT-Roster sind, aber es sind garantiert über 50, ja, mal so grob überschlagen.
Geil rein, schätze ich, ja.
Ja, und deswegen, also ich glaube, da brauchst du einfach als Wrestler, musst du einfach damit rechnen, dass du da am Anfang noch keine große Rolle spielst, sondern musst einfach Geduld haben. Geduld, 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 bis die nächste wieder hochkommen, damit der nächste Rutsch wieder in den Shows eingebaut wird. Das kann halt auch frustrieren, glaube ich, aber so ist das normal. Und man darf halt nicht unterschätzen, dass NXT halt eben nach wie vor so ein Produkt aus dem Developmental-Bereich eigentlich ist. Ja. Ne? Also wir tun immer so, als wäre das eine eigene Brand, aber eigentlich ist es ja eine Nachwuchsliga, so in dem Sinne.
Ja, wenn man es ja auch ein bisschen verfolgt, die Tourergebnisse, die fahren ja 2 Touren gleichzeitig quasi.
Ja,
also die können zwei komplette Shows bestücken mit Leuten, von denen man noch nie gehört hat, weil die Leute, die im Fernsehen sind, auch nicht jedes Mal dabei sind. Und dann denkst du, oh Wahnsinn, das gibt's ja schier gar nicht. Und dann wieder, wir haben wieder 5 neue verpflichtet. Denkst du, was? Wie? Hilfe. Aber nö, ist ja schön. Ich meine, wobei der Weg nach oben ja auch nur begrenzt ist. Da wird, ach ja, aber also solange solche Takeovers rauskommen, soll es uns nicht stören.
Eben, wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, wir als Zuschauer, wer gewinnt da eigentlich nur durch? Aber lass uns mal zum nächsten Kampf kommen hier. Nächster Kampf war um die, oder das war das Match um die NXT Women's Championship. Also die war ja vorher vakantiert worden, nachdem Asuka den Titel abgegeben hat. Und es war ein Fatal 4-Way-Match zwischen Ember Moon, Kairi Sane, Nikki Cross und Peyton Royce. Und Chris hat sich besonders auf diesen Kampf gefreut und hat der Kampf das gehalten, was du dir davon versprochen hast? Du hast gerade schon gesagt, du fandst ihn zu kurz.
Ja, ich fand ihn zu kurz. Ich fand ihn sehr gut. Aber ja, so 5 Minuten mehr wären schon gut gewesen, finde ich persönlich.
Ja.
Es ist dadurch, dass er eben gerade mal nur knapp 10 Minuten ging, wirkte das Geschehen eben, weil sie viel Tempo drin hatten, teilweise ein bisschen chaotisch.
Mhm. Und, ja, kann ich verstehen. Ja. Und ich muss auch sagen, ich finde, dass mehr Zeit hätte dem Kampf auch eine höhere Wertigkeit gegeben. Mhm. So. Also für mich, man darf hier nicht vergessen, das geht hier um einen vakantierten Titel, wo in den vergangenen Wochen wurde massiv aufgebaut, dass diese 3, 4 Damen hier irgendwie in dieses Match kommen und um den Titel kämpfen. Und dann finde ich 10 Minuten einfach zu wenig, auch um diesen Titel zu unterstreichen. Also, Chris, wie siehst du das?
Ja, so, das sehe ich genauso. Also, so 5 Minuten bis 10 Minuten mehr hätten dem Match echt gut getan. Dadurch kamen halt so Kleinigkeiten einfach nicht so ganz zum Tragen. Also, es hatte jeder in diesem Match seinen Moment, wo er glänzen konnte, wo er herausgeragt hat. Aber das ist oft so ein bisschen untergegangen, weil es so schnell weiterging. Und das fand ich ein bisschen schade, denn ich fand gerade Peyton Royce sehr, sehr überzeugend. Und dass sie von den 4 Damen, die eben im Ring gekämpft haben, wrestlerisch eigentlich ja die Schwächste ist, ist ja jetzt keine Neuigkeit. Aber sie hat so gut mitgehalten und hatte tolle Spots, tolles Timing, hat ihren Charakter gut rübergebracht. Das war ein bisschen schade, dass das nicht wirken konnte einfach.
Vor allem, dass er alleine ist, ohne ihre Mean Girl-Freundin das Ganze fabriziert hat, die ja dann außen vor blieb. Das fand ich auch ganz cool, dass man sieht, die kann also diese Hälfte kann alleine existieren. Das lässt mich zwar irgendwie ein bisschen Sorgen machen um die andere, die Billie Kay, weil von der habe ich überhaupt keinen Eindruck irgendwie. Ich bin ja immer schon froh, wenn ich sie auseinanderhalten kann, weil sie sich doch relativ ähnlich sind.
Was?
Ja, es tut mir leid.
Sie sind beides Australierinnen.
Ja, sie klingen auch noch gleich, ganz furchtbar. Nein, also ich fand das auch, die war sehr, sehr, die hat, und die wirkt auch irgendwie von der Statur her, irgendwie wie eine schwarzhaarige, fast ein bisschen wie eine schwarzhaarige Charlotte. Ich finde, die wirkt statuesker wie die anderen drei.
Also ich finde, dass sie eine gewisse Attitüde in den Kampf reingebracht hat.
Auch das, aber ich meine, die lebt von der Attitüde, vom Auftritt her. Wie gesagt, die Statur, die ist größer wie die anderen. Die wirkt irgendwie, ich weiß nicht, amazonenhafter, nenne ich mal. Ich meine, die Kairi Sane, Zane, wie auch immer. Zane. Warum eigentlich Zane? Sagen Japaner auch Zane? Ist. Oder ist das... Ist das halt amerikanisiert, wie auch immer, ist ja wurscht. Die ist halt eine kleinere Japanerin. Ember Moon ist halt mehr so ein bisschen stämmiger, kann man glaube ich so sagen. Und Nikki Cross ist halt irre und das kaschiert ihre relativ, ich meine, wenn ich jetzt unathletisch sage, ist das sicher der falsche Ausdruck, aber die wird ja auch so mit ihrem Outfit so schluffi-mäßig inszeniert, eben so Chaos-Tante, sage ich jetzt mal. Und also die hebt sich da auch ab. Es ist so, wie wenn Charlotte mit dem Rest von SmackDown-Roster dasteht, dann die fällt sofort auf, alleine von ihrer Statur her. Und ich fand, das bringt die sehr gut rüber. Ich muss auch sagen, Kairi San Zane, Himmelarsch. Also Kairi Zane, ich finde ihren Elbow super, aber sonst wirkt die mir ein bisschen zu feingliedrig, um die härteren Aktionen in Anführungszeichen abzunehmen. Also sie wirkt für mich wie eine leichtgewichtige Asuka, die ja zum Glück nicht auf Strong Style gedrillt ist, aber immer wenn sie dann doch irgendjemand tritt und haut, denke ich mir fast, das können die anderen noch wenig spüren bloß. Also da, und das Piratengimmick ist irgendwie ist mir ein bisschen zu putzig. Das nutzt sich sehr schnell ab für mich. Also ich hoffe, dass sie das nicht ausrutschen.
Sie hat ja auch ein neues Team bekommen. Ja. Sie hat ja auch ein neues Team bekommen irgendwie. Ich war auch ein bisschen überrascht über sie, die Rolle, die sie halt hier im Kampf gehabt hat. Also ich habe eigentlich gedacht, dass sie da etwas dominantere Rolle spielt. Du hast es gerade schon gesagt, Nikki Cross hat halt wieder ihre irren Momente gehabt und inklusive halt eben auch der irren Aktion, die sie kassiert, wie diese Powerbomb, die sie halt draußen genommen hat. Ja,
die war fies.
Und, und Ember Moon war halt, Ember Moon war halt Ember Moon, ne? Und hat am Ende dann mit dem Clips gewonnen gegen Nikki Cross und Peyton Royce und Kairi Sane konnte nicht mehr eingreifen. Chris, wir hatten ja mehrere Aktionen, die quasi gegen zwei gegangen sind. Also wir hatten diese Clips, davor gab es glaube ich noch den Insane Elbow von Kairi Sane, glaube ich auch gegen Peyton Royce und Nikki Cross, glaube ich war das. Wie hat dir das gefallen,
dass ihr so viele Tandem... Peyton Royce gegen zwei gehabt, war das...
Ja, das war so ein Kick hat sie auch noch gehabt,
ja, aus der Ringecke raus, ja.
Ja. Chris, wie hat dir das gefallen?
Das hat mir sehr gut gefallen, weil sie damit auch so ein bisschen mit der Erwartungshaltung des Publikums gespielt haben. Das war gutes Booking, weil gerade in den letzten Wochen und Monaten ist Peyton Royce auch ziemlich overgekommen bei der smarten Crowd. Und man hat ja auch gerade bei Social Media hat man viel gesehen, dass die meisten auch dafür gestimmt haben, dass Peyton Royce den Titel tatsächlich gewinnen soll.
Das hat ja auch Nigel oft genug betont, ja.
Und deshalb fand ich das eigentlich ganz cool gemacht, weil es immer irgendwo so war, dass Peyton Royce noch irgendwie dann wieder da rausgegangen ist. Sie konnte sich dann noch rausrollen und sowas. Und irgendwo hat alles so darauf hingedeutet, dass sie dann mal kurz weg ist und dann irgendwie den Pin abstauben kann. Und so haben sie damit eigentlich schön gespielt, weil sie haben jemals so die Momente gegeben, dass man davon ausgehen könnte, sie könnten den Titel gewinnen. Ich meine, Ember Moon macht eigentlich auch am meisten Sinn, dass sie jetzt den Titel hat. Und damit es auch nicht zu klar ist, haben sie das wirklich schön gesetzt, so diese Akzente. Also die Aktionen sahen auch gut aus. Von daher, das war wirklich ein tolles Match. Es war einfach ein bisschen zu hektisch wegen der Zeitnot.
Ich fand die Eclipse ein bisschen... Also der Elbow war top. Das, was Peyton angestellt hat, das fand ich auch okay. Die Eclipse, ich habe es dann ja in der Überholung noch dreimal angeschaut, mir gedacht, irgendwie, die wirkt für mich nicht überzeugend, wenn es gegen zwei Leute auf einmal geht. Irgendwie sah es ein bisschen komisch aus. Ich meine, dass dieser Move verheerend sein soll, das kapiere ich ja alles. Da spiele ich ja auch mit gedanklich, aber es hat nicht visuell nicht so gut funktioniert, wie wenn jemand mit dem Ellbogen auf zwei Leute drauf hüpft, finde ich.
Ja.
Also, aber gut, ich meine, es war halt das Matchende, passt schon und ja.
Ulrich, wie fandest du, dass da am Ende noch Asuka dann reingekommen ist und Ember Moon den Gürtel überreicht hat? Fandst du, es war notwendig? War das nochmal, man muss Asuka nochmal zeigen, dass sie so dominant ist oder dominant war? Wie hast du es gesehen?
Ich finde, es hat nicht wehgetan, aber es war für mich auch überflüssig, vor allem weil mir ein bisschen das widerspricht dem Asuka-Image, die so dem Badass und dann doch sehr, sehr jungen Mädchen japanisch, das Gehüpfe und Gezappel, was sie da abgeliefert hat, das passt nicht so ganz zur Strong-Style-Killerin, die sie sonst so verkörpert. Aber Mai, so.
Chris, wie siehst du das? Entschuldigung.
So die Übergabe der quasi des Titels, mein Gott, war okay. Na, natürlich dann ein bisschen fehlkoordiniert, will sie einen Arm hochheben. Ember Moon kriegt es halt mit und geht erstmal zwei Schritte vor. Sah halt auch ein bisschen tollpatschig aus, da konnte er ja nichts dafür. Aber also ich finde, je weniger man Asuka im normalen Umfeld zeigt, desto besser wird ihre Mystik quasi erhalten, hätte ich jetzt gesagt.
Ja.
Genauso wie eben
Chris,
vor, wenn ich es kurz zurückgreifen war, auf Raw war es doch Raw, oder? Wo Dana Brooke tut dir was weh, ich schaue nach, das ist doch nicht glaubwürdig ausgerechnet für eine Asuka. Also es war ein komischer
Chris, wie siehst du das? War das zu viel?
Ja, ich fand es zumindest seltsam. Also ich meine, klar, dass sie da jetzt, das war ja quasi Bruch von Kayfabe quasi. Es war jetzt nicht der Charakter Asuka, eben die Arschtreterin, sondern dann eben die jetzt die Fackel übergibt quasi. Aber da fehlte auch irgendwie was, damit dieser Moment funktioniert hat. Also es ist jetzt nicht so, wie es bei den Four Horsewomen damals war, wo man jetzt auch so ein bisschen die Hintergründe wusste, von wegen Sascha und Bailey, beste Freunde. Wenn sowas dann war, wenn dann eine Sascha Banks den Arm von Bailey hochhält oder so, das ist, da ist einfach mehr Emotion drin. Und hier war halt nichts, außer dass die beiden zweimal gegeneinander gekämpft haben und Ember Moon verloren hatte. Da war keine emotionale Grundlage irgendwo, dass das gewirkt hat.
Ich muss halt sagen, dass für mich hat das so ein bisschen die Rolle von Ember Moon so ein bisschen heruntergestuft, ja, weil sie dann auch im Endeffekt doch nur so die Nachfolgerin gewesen ist. Also so, hier, guck mal, ich bin nicht mehr da, jetzt kannst du den Titel haben und ich gebe dir den jetzt so, weißt du, das hat mich so ein bisschen gestört. Ich glaube, dass man hat mit diesem Match es nicht geschafft, dieses Erbe von Asuka sowohl zu würdigen, als auch die neue Division quasi zu stärken, sondern wir haben jetzt quasi einen Ember Moon, die eigentlich damit behaftet ist, im Sinne von, die hat zweimal gegen Asuka verloren und als Asuka halt eben nicht mehr da war, hat sie dann den Titel von ihr bekommen, so ungefähr. Und
das hatte so ein bisschen was von Glückwunsch Nummer 2.
Ja, genau. Hier, du hast den Teilnahmepokal gewonnen, so ungefähr. Machen solche Kayfabe-Brüche sonst nichts aus, aber ich finde, hier hätte es besser gewirkt, wenn einfach nur William Regal oder vielleicht auch, vielleicht sogar Triple H noch mit dazugekommen wäre und hätte gesagt, hier, toll gemacht, du bist jetzt unser neues Aushängeschild. Und Aushängeschild bist du halt eben nicht, wenn du von der alten Titelträgerin den Gürtel bekommst.
Also ich habe auch ein bisschen das Problem bei Ember Moon eben, dass die so außerhalb des Rings oder außerhalb der Kämpfe vom Auftreten her immer noch ein bisschen unrund wirkt. Ich finde, ihre Interviews wirken ein bisschen wackelig Und auch die Mimik so nach dem Kampf auch immer ist ein bisschen, sie passt nicht so ganz zur harten Kämpferin, die sie dann im Ring ist. So eben auch jetzt hier so die Asuka, die dann so außerhalb ihrer Arschbombe so mädchenhaft plötzlich da rumsteht. Und so, ja gut, das passt zu einer Kairi Sane, die so gezeichnet ist, dass sie ja ein bisschen verspielter ist. Aber nicht so zur Strong-Style-Killerin. Aber ja, also wahrscheinlich wäre es wäre besser gewesen, sie wäre gar nicht da gewesen. Ich meine, die ganzen anderen Leute sind ja auch nur am Ring gestanden und sind kurz eingeblendet worden. Wieso hat man sie, ja, also das hätte man sich schenken können. Ich finde, dass das jetzt wirklich schlimm war, aber es war überflüssig.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, springen wir zum nächsten Titelmatch. Da ging es dann um die NXT Championship zwischen dem Champion Drew McIntyre und Andrade Cien Almas, begleitet von Zelina Vega. Es gab einen Titelwechsel und ich habe auf diesen Titelwechsel so gehofft, weil ich habe ja sehr lange sehr über Andrade Almas geschimpft und die Art und Weise, wie er dargestellt worden ist, dass man ihn am Anfang als Babyface versucht hat zu etablieren, war doof und dass er dann so oft gegen neue Leute verloren hat, war irgendwie doof. Aber ich finde, dieser Typ wurde so perfekt aufgebaut seit Anfang des Jahres, dass er jetzt als absolut glaubwürdiger Champion dasteht und Zelina Vega ist absolut perfekte, ja, Kompagnon für ihn. Und die beiden funktionieren so gut und es macht so Spaß, den beiden zuzuschauen. Ich fand das mega gut einfach. Und ja, Drew McIntyre geht hier mit einem Bizepsriss anscheinend aus dem Kampf raus. Hat sich am Ende bei dem DDT vom Top Rope ja verletzt, weil er irgendwie den Arm nicht rechtzeitig oder das Seil nicht rechtzeitig losgelassen hat bei der Aktion. Das war ein bisschen unglücklich. Ulrich, wie hast du den Kampf gesehen?
Der war super. Ich meine, alleine der Schluss, also der Titelwechsel alleine macht ihn super. Es gab ja kurz, ich habe es ja im Netz dann noch verfolgt, ob das eine kurzfristige Änderung war, aber man kann, glaube ich, schon schließen, bis unmittelbar zum Schluss war Drew McIntyre nicht verletzt, also es war schon so geplant. Davon kann man, gehen wir jetzt einfach mal aus, es war nicht so eine Last-Minute- oder Last-Second-Entscheidung, jetzt müssen wir, weil der Kampf nicht mehr weitergehen kann, der war schon am Ende und der hat halt wirklich das große Pech gehabt, im allerletzten Moment sich noch einen Arm kaputt zu machen. Ich fand das großartig, das ganze Match war toll, aber ich meine, Almas gegen Gargano letztes Mal war ja fantastisch und das hier war auch toll, obwohl ich ja eigentlich Drew McIntyre nur begrenzt viel abgewinnen kann, weil ich den leider relativ langweilig finde. Er hat nicht, der gibt mir nichts irgendwie gefühlt. Also, ich weiß nicht, er ist jetzt nicht ein besonders fantastischer Techniker, er ist halt riesengroß. Er wirkt so überdimensioniert irgendwie, wenn der neben jemand steht, denkt man immer, den hat jemand noch 10 cm aufpustet. Oder 10%. Ist ja, wie sie gegen ihn gestanden sind, hat man es ja auch gesehen, da, wenn der so der Almas so hochschauen muss und die Vega natürlich noch viel mehr. Also es war ein tolles Match. Ich finde, ich habe mal am Schluss allerdings gedacht, wollen die jetzt eigentlich Almas als Heel positioniert haben, so missmäßig, den das Publikum nicht mögen soll, weil dann hat es nicht geklappt. Das Publikum hat doch gejubelt.
Die haben sich alle gefreut. Das liegt an mehreren Gründen. Ich glaube, das liegt zum einen daran, weil man es nicht geschafft hat, Drew McIntyre als Babyface zu etablieren. Weil, wie du gerade schon gesagt hast, er wirkt langweilig. Es gibt keinen emotionalen Ankerpunkt innerhalb dieses Charakters Drew McIntyre, weil da haben wir auch im Vorgespräch schon drüber, kurz drüber gesprochen. Da war es ist einfach so, der kam halt rein und es hieß so, ja, er hat es nicht geschafft bei WWE und jetzt ist er wieder zurück, bla bla blub. Ne, war bei den Indies und hat sich da weiterentwickelt, hat er ja auch. Aber das reicht halt eben nicht, um einen glaubhaften Charakter zu etablieren. Dadurch haben die Leute das Interesse an Drew McIntyre verloren. Und das ging uns ja auch so. Wir haben ja auch gesagt, so, boah, ich finde es total super, dass er da ist, aber ich finde ihn stinke langweilig. Und Andrade Almas ist das exakte Gegenstück dazu. Der wurde so gut aufgebaut mit dieser Business-Relationship mit Zelina Vega, auch diese, erst lebte das wieder locker und dann kommt sie halt und bringt ihn wieder auf den richtigen Pfad. Und das Part funktioniert und die beiden sind einfach so ein gutes Team und die wirken so rund. Chris, wie hast du die Entwicklung dieser beiden Protagonisten hier gesehen?
Ja, genauso eigentlich, wie du es gesagt hast, das war richtig gut gemacht. Also ich weiß nicht, wann sie es gemerkt haben, dass sie den Charakter verbuckt haben. Aber es war dann irgendwann so dieser Break, wo man merkte, ja, er macht lieber Party, als das ist ihm wichtiger als seine Matches und so. Und dann kam eben Zelina dazu. Das wird so geschickt aufgebaut, wirklich, Da, ja, sowas würde ich mir halt mal fürs Main-Roster wünschen. Wenn da jemand verbuckt wurde, dass sie dann wirklich sich Gedanken machen und über einen längeren Zeitraum jemanden wieder aufbauen, dass der auf einem vernünftigen Level ist. Ich nenne nur mal Bray Wyatt so als Beispiel.
Der ist
Ja,
nicht mehr zu retten, da
wo
kann
man
man,
halt
glaube
vor
ich.
ewig, wo man halt vor Ewigkeiten schon hätte ja, gegensteuern müssen, ja. Und das hat so super funktioniert. Und Selina ist halt auch, ja, die ist halt, glaube ich, auch dafür geboren, um irgendwie vor der Kamera zu stehen und so ein Unterhaltungsprodukt eben zu machen. Das passt einfach, wie sie ihren Charakter rüberbringt und wie sie den anderen Charakter eben auch stärkt. Und ja, da ist auch eine gewisse Chemie eben zwischen ihr und Andrade Almas. Das passt einfach wie die Faust aufs Auge.
Ich finde aber auch, was ich ganz besonders wichtig finde, Zelina Vega ist die einzige Frau, also jetzt mal von letzte Woche von SmackDown und so abgesehen, die quasi Gewalt gegen Männer zeigen darf und damit durchkommt. Für mich ist die gerade sowas wie die Lita früher, für die Hardy Boys, die auch eingegriffen hat und die Männer vermöbelt hat. Zelina Vega ist ja nicht nur eine moralische Unterstützung, wie jetzt zum Beispiel eine Maryse oder so, die ja eher. Sondern die ist ja wirklich tatkräftige Unterstützung und die beiden spielen ja damit, wie man sie da in die richtige Rolle reinbringen
Ja,
kann.
es war schon, das wollte ich gerade sagen. Zum einen, sie hat ja diesmal zwei Moves auch wieder gehabt, die nicht entscheidend waren, interessanterweise, aber halt, also schon Einfluss hatten, aber natürlich nicht entscheidend. Ich wollte aber sagen, Maryse hat auch schon Leute geohrfeigt, aber da sie ist halt jemand, der wirklich wrestlen kann und jemand, der halt nur gut, nur in Anführungszeichen gut aussieht. Ich meine, ich weiß, dass Maryse früher gewrestelt hat, aber es war in der Zeit, wo man es noch nicht ganz so gut können musste als Frau offenbar. Und da, wo das Aussehen noch wichtiger war. Das finde ich sehr beeindruckend auch. Ich frage mich eh, ob die gute Frau, wann und ob die irgendwann mal dann in den Ring steigen soll, weil das es kann, weiß man ja. Man muss ja bloß nachgucken, was sie früher alles angestellt hat. Und die Moves sahen ja auch cool aus. Und ich fände, das wäre natürlich eine coole Erweiterung für die Frauendivision, aber die haben eigentlich eh schon so viele. Deswegen ist sie jetzt natürlich in ihrem jetzigen Status einzigartig und erfüllt es eben auch so toll, dass sie das hier eingreifen kann, wenn es denn sein muss.
Ja, und das macht sie halt extrem interessant,
Also
finde
das
ich.
macht sie halt auch spannender in der Hinsicht wie Maryse, die das ja auch sehr, sehr gut erfüllt hat, ihre Rolle mit Miss. Das war, hat ja ein Miss massiv angeschoben, wie sie wieder da war. Aber sie kann halt noch mehr. Das ist halt das Coole dran.
Ja, also mir macht diese Kombination extrem viel Spaß und du hast auch im Publikum ja gemerkt, dass das Publikum irgendwann umgeswitcht ist. Also Drew McIntyre hat schon bei der Vorstellung Buhrufe kassiert und irgendwann gegen Ende, ich hab fest damit gerechnet, dass der Titel eigentlich bei Drew McIntyre bleibt. Ich habe gehofft, dass es Andrade macht, aber ich habe nicht damit gerechnet. Und du hast, gerade als dann am Ende noch der Claymore-Kick kam, habe ich gedacht, so, okay, ja, das war's, jetzt ist es vorbei. Und dann kickt Andrade nochmal aus und dann wird nochmal ein bisschen gecheatet und ich fand das ein super Kampf und der hat mich komplett abgeholt und ich bin da glücklich rausgegangen. Chris, hat dich der Titelwechsel überrascht?
Ja, da ich mich ja vorher
Ja,
gespoilert habe. Nicht so.
okay,
Nee,
dumme Frage, ja.
aber ich hatte gestern halt mir auch nochmal die Karte angeguckt und dachte mir, ja, wahrscheinlich wird der Titel bei McIntyre bleiben. Aber ich bin sehr froh, dass es nicht so gekommen ist, weil Andrade Almas und Selina zusammen einfach Spaß machen. Das ist verdient. Da kann man einen coolen Run draus machen. Ja, und McIntyre war halt, wie ihr schon gesagt habt, ziemlich langweilig leider.
Ich finde halt auch spannend noch dazu, also Almas ist super, ich finde ihn auch mimisch, was der auch nach dem Match, diese ganze Jubelfeier, die war so toll, wo er dann auf das Pult steigt und noch feiert und alles, das hat einfach Emotionen transportiert. Nicht bloß, ich bin der coole Macker, der gewonnen hat, sondern hey, ich habe jetzt endlich und meine lange beschwerliche Reise an die Spitze hat geklappt und eben das große Comeback, die große Comeback-Story, nenne ich es jetzt mal. Zum einen, ich frage mich, wie gut kann der eigentlich Englisch? Ich habe das nie so verfolgt. Könnte der selber
Ich glaube,
reden?
der hat schon Promos auf
Ja,
Englisch
aber ich glaube
geführt.
schon.
Ja,
Der
hat
kann das
er.
gut Englisch. Aber da ist er immer in Spanisch gegangen, weil er Heel war und dann halt, das als
Genau.
Heel spricht man schließlich ausländisch, so ungefähr. Also er könnte schon, wenn es sein müsste, aber muss er ja nicht, da hat er ja ein perfektes Sprachrohr. Ich finde auch, der gibt denen ja auch ein bisschen mehr Spiel, was man jetzt machen könnte. Weil ich meine, Man könnte jetzt, wenn man wollte, was sie nicht tun werden, sie könnten Gargano ins Titelmatch einstecken, weil die ja rückblickend auf letztes Takeover fantastisches Match und die passen besser zusammen. Gargano gegen einen McIntyre, das würde ich nicht abnehmen können, so richtig, weil einfach der zu physisch
aber da
ist.
Kannst du die, ja, aber da kannst du die perfekte Underdog-Story für Gargano draus stricken.
Könnte
eigentlich
man.
Aber
und dann kommt natürlich Jumper zurück genau in dem Match und ruiniert ihm die Titelchance und dann hast du die Fehde wieder aufgefrischt. Ach, da ging so viel, das wäre so geil. Irgendwann kommt ja Jumper, ich meine, dass irgendwann Jumper wiederkommt und dass dann Gargano ein halbes Jahr beschäftigt ist, das wissen wir eh alle. Wollen wir ja, glaube ich, auch alle. Aber das wäre ein cooler Einstieg auch noch.
Absolut. Aber Chris, wen siehst du jetzt als möglichen Number One Contender für Almas? Nachdem mein Drew McIntyre ist weg, das heißt, also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es dieser Bizepsriss ist und das bedeutet normalerweise, dass der erstmal, ich würde mal schätzen, 3 Monate bis ein halbes Jahr raus ist, so je nachdem, wie schlimm es ist. Wen siehst du da jetzt in den Regionen?
Ich weiß nicht genau, wie lange wird Tommaso Ciampa noch ausfallen?
Der müsste,
normalerweise müsste der auch so in den nächsten 2 Monaten zurückkommen, oder?
Aber den,
theoretisch, ja.
Aber den werden sie mit Gargano koppeln.
Das ja, macht natürlich, Sinn, aber in Titel, doch, das macht eben schon Sinn. Dann lass mich eben mal ausreden. Ja,
okay.
Denn wenn Gargano hat ja jetzt auch dieses Make-It-or-Break-It-Match quasi gegen Pete Dunne. Das war ja, er war ja bei Regal und so, hey, die ganze Jumper-Sache oder DIY-Sache hat mich immer noch mitgenommen und so, ich habe deshalb verloren, gib mir die Chance und sowas. So, und das kannst du als Auftakt nehmen, um Gargano wieder ein bisschen höher zu pushen, eben, weil over ist er halt wie Sau. Und das hätte eben auch noch diese Geschichte, dass er eben auch das letzte Match da gegen Almas hatte beim letzten Takeover, dass sie das aufbauen, dass es Gargano gegen Almas ist und da versaut ihm ausgerechnet der zurückkehrende Ciampa eben den Titeltriumph. Da würden diese
Tour.
Genau, diese zwei Geschichten würden sich quasi dann so schön überschneiden. Gargano könnte direkt in die andere Story weitergehen und du hättest deinen Titelträger Almas natürlich auch geschützt und hast da dann wieder einen anderen Contender für. Das fände ich, wäre eigentlich eine ziemlich coole Sache.
Es würde gut funktionieren, es würde super funktionieren. Ich finde aber, das ist ein bisschen doppelt gemoppelt, in Anführungszeichen, weil Ciampa Gargano braucht den Titel nicht im Umfeld, die funktionieren automatisch durch diesen Split damals. Wohingegen irgendjemand, der davon profitieren würde, im Titelrennen mit drin zu sein, der wird dann quasi hinten anstehen. Nur damit ich das noch verstärke, was eh schon funktioniert.
Du brauchst aber doch trotzdem wieder einen Auftakt dafür, dass Ciampa da ist und die beiden sich ans Leder wollen. Und so, wenn jetzt Gargano die ganze Zeit einfach nur weiter diese Tour fährt und damit wartet, bis der wieder da ist und dann heißt es auf einmal, oh, dann kämpfen wir zwei gegeneinander, das ist ja auch nichts. Du brauchst ja trotzdem wieder einen Aufhänger dafür, um diese Fehde fortzusetzen
ist
oder überhaupt
das,
anzufangen.
Das Match gegen Dunn, ist es um den Titel?
Was?
Ich glaube nicht.
Nee.
Wäre unlogisch, der UK-Titel von dem Army zu gewinnen. Ich meine, nicht, dass der Euro-Titel damals nicht auch von Nicht-Europäern gehalten wurde, aber okay, dann ist es nur ein Show-Match quasi, aber es wird sicher gut sein, da glaube ich, müssen wir uns auch keine Sorgen machen. Werden wir ja sehen in ein paar Tagen.
Genau. Nee, das hat ja Chris gesagt, das ist ja so ein Make-It-or-Break-It-Match. Also quasi Gargano muss sich beweisen und bekommt deshalb eben Pete Dunne vorgesetzt.
Also ich frage mich halt, ob sie Aleister Black jetzt in die Rolle schieben, weil der ja auch jetzt nichts zu tun hat erstmal, quasi, sonst.
Ja.
Und, oder ob Adam Cole auch schon dran sein sollen, täte. Ich meine, den kann man noch anders programmieren. Der hat noch genug Beschäftigungsmaterial jenseits vom Titel. Den muss man jetzt nicht schon pushen, aber wäre auch eine denkbare Möglichkeit.
Ja, das sind auch die beiden Kandidaten, die ich da sehen würde. Also Aleister Black fände ich irgendwie logisch in irgendeiner Form, gerade weil jetzt Drew McIntyre weg ist. Und Adam Cole würde halt da auch irgendwie reingehen. Vielleicht macht man auch irgendwie ein Multi-Man-Match daraus. Ich meine, muss auch noch irgendwie Roderick Strong muss man auch noch irgendwie runterbringen. Mal gucken.
Ja, den kann man ja noch mit Cole eben beschäftigen. Die zwei miteinander, das ist ja noch nicht abgeschlossen. So
ja,
wirklich.
Oder du machst einfach so eine Reihe von Contenders, die sich alle immer um ihre Titelchancen bringen. Und dann machst du halt einen Four-Way oder sonst irgendwas. So, keine Ahnung. Also der nächste NXT-Event ist ja am 27. Januar. Bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit, sagen wir es mal so. Dann lass uns mal zum Main-Event kommen. Main-Event war natürlich das Wargames-Match zwischen der Undisputed Era, Roderick Strong und den Authors of Pain und Sanity. Und ja, erstmal, die Regeln waren ja relativ kompliziert. Wir haben kein, also erstmal ganz global, wir haben ja extra diese Doppel-Ring-Konstruktion gehabt, ohne Lücke übrigens. Mir hat diese Lücke gefehlt. Also bei den WCW-Wargames war immer eine Lücke dazwischen, zwischen den beiden Ringen, und dann wurden da immer Wrestler reingestopft und so. Ich fand das immer sehr lustig. Da gibt's dann unter anderem so einen steil gesetzten Boston Crab, kann ich mich dran erinnern, gegen Arn Anderson, der da so quasi mit dem Kopf in dieser Lücke steckte, während der andere oben am Rumruppen war. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Ansonsten, dass der Käfig oben offen war, fand ich erst doof, als ich das gelesen habe, fand es dann aber im Nachhinein sinnvoll, weil du einfach mehr Möglichkeiten hast und man hat ja, dass dann das totale Chaos ausbricht und Leute außen rumrennen, hat man ja damit verhindert, dass man gesagt hat, wer den Käfig verlässt, der verliert automatisch oder das Team ist automatisch raus aus dem Kampf. Deswegen hat das schon mal relativ wenig Sinn gemacht. Ich fand diese Shark Cage Geschichte fand ich ein bisschen albern, muss ich dazu sagen, hat ja auch nicht ganz funktioniert mit der Lichtabmischung.
Ja, es war peinlich. Und, auch das, wir sollen wissen, wenn das Licht erst den Eindruck erweckt, der andere Käfig soll aufgehen, dann hat jemand auch wieder versagt. Das war auch kurios, eben für die hohen Standards, die man von NXT gewöhnt ist, dass so ein Malheur passiert an so einer Stelle. Das war ein bisschen eigen.
Ja, und ansonsten, ich fand die Regeln halt irgendwie ein bisschen, also das Match hat ja dann gut funktioniert, muss man ganz klar sagen, aber ich fand diese Regeln halt schon so ein bisschen, das war mir ein bisschen zu viel und ein bisschen zu kompliziert, aber der Kampf,
auf jeden Fall.
Der Kampf an sich hat ja gut funktioniert.
Darf ich vorher noch zu den Regeln kurz eindingsen?
Ja.
Mein Punkt ist eben, einerseits, es sind Wargames. Wargames sind so super Dingsens. Offensichtlich sind sie aber anders. Ich habe als jemand, der nicht die früheren Wargames intensiv verfolgt hat, kenne ich den Unterschied der Regeln nicht so wirklich. Außer das mit dem Dach habe ich mitbekommen. Die Lücke war mir zum Beispiel jetzt nicht bewusst. Aber und was sonst noch für Unterschiede der Regeln sind. Und dieses ganze Konzept mit, da hat halt wer als erster rein muss, also wessen Teamkameraden als Letzte kommen, der hat halt die Arschkarte gezogen. Das wirkt mir einfach völlig Banane. Dieses dann so nach dem Motto, wer das Losglück hat, hat einen massiven, riesen Vorteil eigentlich. Der jetzt 8 Minuten lang ohne Gegner, ohne seine Teammitglieder auskommen muss, ja, Pech. Es ist irgendwie total wischiwaschi, vor allem nachdem sie dann auch nur 15 Mal betont haben, das Match geht erst offiziell los, wenn dann alle drin sind. Also vorher ist bloß...
Das war aber immer so. Das Match Beyond war immer dann, wenn alle Leute drin sind. Also
zum einen das und eben, wie wird das bestimmt? Und also es war alles ein bisschen lalli. Also ich weiß nicht. Das fand ich ein bisschen...
Ja, aber ich sag mal so, ich habe, als ich die Regeln gesehen habe, habe ich gedacht so, oh, ob das was wird. Aber zum Glück ist es ja dann letztlich sehr, sehr gut ausgegangen, weil die halt... Ich finde, man hat es in diesem Kampf gut geschafft, die Eskalation der Gewalt irgendwie gut darzustellen, weil du halt eben gemerkt hast, jede Fraktion quasi, die da neu reingekommen ist, hat ja so seine Art gehabt, wie man sich dann da eingefügt hat. Ja. Also Fish und Kyle O'Reilly halt durch ihre MMA-Style, dann eben Authors of Pain halt eben mit ihrer Gewalt und dann eben als Sanity reingekommen sind, dann eben direkt die Waffen mit reinkamen und dann wurde es ja auch nochmal richtig wild, muss man ganz klar sagen.
Ich fand auch, der Punkt stimmt, der ist mir gerade noch entfallen gewesen, ich fand diese Betonung permanent auf das ist das härteste und brutalste und übelste Match überhaupt, deswegen gab es das jetzt 20 Jahre lang nicht mehr, das fand ich so irgendwie so Banane. Weil ich meine, Käfig-Matches, bei anderen Matches fallen Leute 5 Meter vom Käfig runter, die ganze Zeit. Hell in the Cell ist immer der brutalste Käfig, den es jetzt gibt. Oder halt dann dieser Punjabi Prison ist noch brutaler und seltsamer. Das gab es übrigens noch weniger oft, deswegen ist es natürlich noch viel schlimmer. Und also mir war nicht so, mir ist nicht vermittelt worden, warum jetzt Wargames so ganz besonders brutal ist, weil, und die zwei Ringe, das Gimmick der zwei Ringe, ich kapiere es ehrlich gesagt nicht so ganz, was da jetzt so besonders dran war. Ich meine, das hat für coole Momente gesorgt, aber nicht so, dass ich sagen müsste, ohne diese zwei Ringe wäre es überhaupt nicht gegangen. Gut, dann wäre der Ring ein bisschen voll gewesen. Das ist das Einzige.
Ja, eben. Aber, und du hättest keinen von Ring zu Ring schmeißen können, ja, gut, oder das, auf diese Metallkonstruktion
das,
der Mitte.
Das war ganz, also, aber es war nicht so entscheidend, sag ich mal. Aber vor allem fand ich halt, wenn die Waffen nicht drin gewesen wären, dann noch viel weniger, hätte ich nicht verstanden, warum das jetzt das so übelste und brutalste Käfigmatch überhaupt sein soll. Durch die Waffen und den Quatsch, ja, aber die haben ja da mit der Konstruktion des Matches per se nichts zu tun. Das waren halt nochmal Waffen.
Ja.
Aber naja, gut.
Das ist richtig. Chris, wie zufrieden warst du mit dem Kampf und auch gerade mit der Ausrichtung, die der Kampf genommen hat so über die Zeit?
Ich war sehr zufrieden. Also ja, die Regeln waren ein bisschen doof. Ich dachte halt auch erst am Anfang, dass jeweils einer des Teams dann halt nachkommt, was ausgewählt wurde. Da hätte man auch ein bisschen mehr mitspielen können, aber so wie es letztendlich gebuckt war, fand ich es ziemlich cool eigentlich. Klar, New Era, nee, Undisputed Era, sorry, hatte eben den Vorteil, dass als erstes ihre Leute dahin kamen, aber das wurde dann eben ausgeglichen durch, ja, durch die pure Kraft und Intensität von den Authors of Pain. Das war ganz gut dargestellt. Und dann hat aber auch wieder Sanity mit den Waffen für den Gleichstand gesorgt, dass halt alles so auf einem Level immer noch blieb und alle schlussendlich, ja, gleich im Arsch waren.
Ja.
Und ja, cooles, sehr schnelles, intensives Match. Sehr spotlastig natürlich, aber das war ja zu erwarten eben auch. Und ich muss mal sagen, einmal, ich finde Sanity unfassbar geil. Die machen mir immer unglaublich viel Spaß, auch wenn da teilweise schon Booking-Entscheidungen getroffen wurden in der Vergangenheit, die auch blöd waren für das Team, aber ich finde die zusammen einfach super. Eric Young macht eh Spaß, dann hat es mir einfach Freude gemacht, dass Alexander Wolf direkt am Anfang so richtig schön aufräumen durfte und eine längere Sequenz hatte. Auch übrigens, dass Nigel McGuinness ihn andauernd X-Men genannt hat, fand ich sehr schön. Und dann auch Killian Dane, von dem man ja gefühlt so eigentlich noch gar nicht viel gesehen hat, der immer mehr so der Mitläufer war, dass man da auch mal ein bisschen was von ihm gesehen hat, auch wie er eben auf die Crowd reagiert hat mit den Tischen. Einfach cool. Mit dem Schlüssel das auch noch. Ich finde, Sanity ist einfach eine richtig coole Gruppierung, die macht mir jede Menge Spaß. Und ich muss mal eine Lanze für die Authors of Pain brechen. Ich habe auch am Anfang gesagt, zu grün, gerade für den Titel oder für die Hauptfehde bei den Tag-Teams. Aber die haben sich auch so mega entwickelt in den letzten Monaten. Sie sind sicherlich immer noch nicht das beste Tag-Team, aber sie wissen viel, viel besser, wie sie ihre Spots einsetzen und ihr Timing ist besser geworden. Sie haben offenbar eine sehr, sehr gute Kommunikation eben auch mit den anderen Teams im Ring, was man jetzt bei dem Match gesehen hat und auch zum Beispiel bei dem Leiter-Match gegen DIY und Revival. Also sie sind wirklich viel, viel besser geworden. Dazu, klar, dann Undisputed Era, weiß man eh, was man hat. Waren drei geile Teams, die coole Spots gezeigt haben. Und 36 Minuten ging es, glaube ich, ungefähr. Und das hat schon gepasst von der Zeit her. Mir war zu keinem Zeitpunkt langweilig.
Ja. Ulrich, wie hast du das gesehen? Und wie hat dir Undisputed Era gefallen? Und die Präsentation von Adam Cole? Weil Adam Cole war ja auch so ein bisschen der sneaky Heel, um es hier mal so zu sagen.
Ich fand das Match, ich fand es toll. Grundsätzlich toll. Ich meine, der Anfang war halt ein bisschen, was, wie, wo? Und wie es dann losging. Das insgesamt hat es mich super gut unterhalten. Ich fand die Authors, finde ich, seit dem Titelmatch gegen DIY eindeutig immer gut. Die liefern einfach. Ich fand sehr gut, sie haben zwar dauernd vorher erzählt, dass ja Roderick Strong und die Authors nur halt Zweckgemeinschaft, weil Enemy von my Enemy is my friend und so. Da habe ich ja vorher mich hier kurz ein bisschen beklagt, dass mir das ein bisschen zu wenig das Zusammenfinden des Teams quasi, oder diese Zweckgemeinschaft nicht genug illustriert wurde. Aber das kommen die dann im gleichen Outfit auch nur raus. Das fand ich sehr gut. Das fand ich cool gemacht. Ich fand super, dass jetzt Killian Dane eben das machen durfte, was Alexander Wolf im Tag-Titel-Match liefern durfte. Da war ja auch das erste Mal, du siehst, der kann was. Der hat tolle Spots bekommen. Diesmal hat Killian Dane scheinen dürfen, so richtig. Ich fand das toll. Der hat mal richtig ordentlich abgeräumt. Ich muss sagen, Undisputed Era gibt mir leider immer noch von diesen drei Konstellationen immer noch am wenigsten, weil ich halt die Vorgeschichte dieser Menschen nicht selbst erlebt habe. Und nur, ich meine, die Undisputed Era, das ist schon sehr hochgestochenes Selbstbild für jemanden, den ich eigentlich vorher gar nicht wirklich kenne. Auch die so mystisch, ja, die haben außerhalb der WWE-Welt sind die eine tolle Nummer. Aber nur so sehr vage und nicht so im mystischen Japan, wo ja alle, die herkommen, automatisch spannend sind, außer sie sind die Kumpel von AJ Styles, dann wieder nett, komischerweise. Also, und Adam Cole, ich finde, offensichtlich hat er viele Fans, wenn die alle schon mitgrölen, das Baby. Ja. Und ich fand, was er gemacht hat, war ganz, hat gepasst. Also es hat alles gut gepasst. Wobei das Rumrobben oben auf dem Ring war ein bisschen seltsam. Und der Suplex runter war natürlich extrem vorbereiteter Spot, weil klar, dass dann unten alle da sein müssen, weil er sonst nur noch ein Flecken am Boden ist, wenn er runterkommt. Fand ich vielleicht ein bisschen überproduziert. Wobei, um hier auch kurz die Kurve zum letzten großen Pay-Per-View zu bringen, da hatten wir ja auch dieses Chaos-Match mit vielen Leuten und tausend Spots, wo völlig überstrapaziert und unrund und überzogen war. Und da sieht man, was bei NXT funktioniert. Im Main-Roster hat es nicht funktioniert, gefühlt. Und hier war es super. Bis halt, selbst dann nimmt man dann halt auch hin, dass dieser Suplex eben kommt, wo unten sechs Leute stehen oder fünf, die dann auffangen. Weil es halt sein musste. Und sonst wäre ja nur einer mehr gewesen, wenn der arme Herr Wolf nicht sich den Schädel am Tisch fast eingeschlagen hätte. Das war auch ziemlich, sah auch ziemlich fies aus, das bisschen, was man davon noch hat sehen dürfen. Diese Platzschnitt, was auch immer, Wunde am Hinterkopf, dann, wo sie ja dann offenbar mehr im Match genäht haben. Das
war ja, auch, ja, oder getackert oder also, was auch immer, oder geklebt.
Oder halt irgendwie also, man weiß es nicht. Wieder dicht gemacht quasi ein bisschen.
Genau.
Also ich fand das schon cool. Ich meine auch der Spot, wo dann Adam Cole quasi davor ist, von den AOP platt gemacht zu werden und stattdessen machen die sich gegenseitig mit Powerbombs platt und er sitzt so in der Mitte und denkt sich was, puh, Glück gehabt so ungefähr. Also fand ich schon cool, aber ich habe noch zu wenig von diesem Charakter, als er vor allem für sich alleinstehend auch. Bisher kommt er mir ja nur als Teil dieser Gruppe. Also die einzelnen Leute dieser Gruppierung haben mir noch nicht so viel, sind mir noch nicht nahegebracht worden. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, Akam und Razor, die kann ich mir immer nicht auseinanderhalten, aber das ist halt ein Tag-Team. Und die anderen sind halt ein Stable. Da ist es ein bisschen kurioser, finde ich, dass ich die so schlecht einzeln einschätzen kann.
Ja, ich glaube, man hat auch bei NXT beziehungsweise da beim Booking noch nicht genau herausgefunden, wie man Undisputed Era überhaupt platzieren möchte. Also es ist ja irgendwie so, ich finde, sie sind jetzt keine wirkliche Renegade-Gruppierung. Sie sind halt so ein bisschen feige, aber sie sind auch so ein bisschen angriffslos. Sie sind irgendwie so ein bisschen was von allem. Aber für mich fehlt da halt noch so das Motiv, was sie eigentlich haben wollen. Also das vermisse ich halt. Weißt du, wir haben Sanity, die wollen halt Chaos anrichten. Wir haben Authors of Pain, die wollen die Macht und wollen Zerstörung, aber was Undisputed Era, die wollen vermutlich auch die Macht haben, aber das hat man mir bis jetzt noch nicht so richtig erklärt, deswegen kann ich das absolut nachvollziehen. Ich bin halt mal gespannt, wie es jetzt mit Adam Cole weitergeht. Ich meine, er hat hier den Pin geholt am Ende, das heißt, er wird dann auf jeden Fall als der Sieger halt aus seinem Stable hervorgehen. Ich finde, man hat es hier halt eben schon so ein bisschen angedeutet, dass er sich ja schon so innerhalb dieser Gruppierung der Undisputed Era als Einzelstar sieht. Also das war ja immer wieder, also wäre ja auch durchaus bereit gewesen, sein Team im Stich zu lassen. Das hat sich ja ein paar Mal angedeutet, wo er aus dem Käfig klettern wollte und seine Haut retten wollte und wo er dann auch teilweise, du hast gerade angesprochen, Ulrich, diese Szene, wo er dann da alleine saß, wo er ja auch nicht wirklich Mitleid mit den anderen gehabt hat oder irgendwie so die Notwendigkeit gehabt hätte, denen zu helfen. Also ich bin mal gespannt, wie lange diese Gruppierung hält und ob man dann eventuell Adam Cole schneller als Einzelwrestler pusht, als wir uns das vielleicht alles ausdenken. Ja?
Ich habe den Ansonsten Eindruck eher, also für mich ist der Eindruck, er ist halt der Leader und die anderen zwei sind seine Gehilfen. Das ist für mich ja, so bisschen, ne? Und das ist auch so gedacht und die anderen zwei wissen das auch. So kommt es mir vor, dass die schon sagen, okay, der Herr Cole, der Baby, ist die große Nummer. Da kam ja auch als letzter dazu quasi. Die anderen zwei haben ja ihre ersten Matches verloren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder? Die haben doch in der regulären Wochensendung beide ein Match gehabt, bevor Adam
Cole kam. Ja, nee, die haben verloren,
das stimmt. Die haben beide, ich weiß nicht mal gegen wen, das habe ich vergessen, aber es waren nicht mal gegen die ganz großen Leute, oder?
Aber da waren sie auch noch nicht in der Undisputed Era, sondern waren einfach
so. Ja, also, es fühlt sich so an, erst nachdem Adam Cole da war, hat die Undisputed Era funktionieren können, was impliziert, er ist der wichtigste Teil davon, so ungefähr. Ja. Und das kam ja jetzt hier auch. Ich meine, es liegt auf der Hand, dass sie jetzt sich weiter erstmal mit Roderick Strong beschäftigen werden, weil da ja kein Abschluss war in diesem Match. Er hat ja schließlich Eric Young gepinnt und nicht Roderick. Und somit kann das ja weitergehen, einfach erstmal noch, das Thema. Also,
schauen wir mal.
Habe ich auch nichts dagegen.
Wie sich das entwickelt.
Also, da bin ich ein bisschen, da fehlt mir halt das emotionale Investment in diese Menschen, weil ich eben nicht die entsprechende Vorgeschichte mit denen mitbringe. Das hatten wir ja schon mal und wie wir ja wissen, finden das manche Leute seltsam. Aber egal. Also, ich bin, dass die was können, alle, das sieht man, aber sie haben halt so. Im Gebilde NXT sind sie noch alle ein bisschen blass, trotz allem.
Ja, dann stimme ich voll und ganz zu. Ja, damit sind wir hier eigentlich durch mit dem Match. Ich glaube, wir sind uns einig, dass also machen wir es einfach so. Chris, dein Bananenfazit zu dem Event.
Wie viele Bananen haben wir? Acht, glaube ich, oder?
Ja, wir haben
Ich
acht
weiß nicht.
Banner. Ja, ich fand nicht, dass es das stärkste Takeover war, aber es war durchgehend gut. Ich sag einfach mal 6 Bananen, 6,5 Bananen, irgendwie so.
Ulrich, wie ist dein Bananen-Rating und gibt es eine Empfehlung von
Ich
dir?
würde, ich habe auch überlegt, wie viel gebe ich. Ich glaube, ich lasse mich zu 7 Bananen hinreißen, weil einfach schon fast alles richtig gut gepasst hat. Und ich eigentlich, also einen richtigen Kritikpunkt gibt es nicht, außer dass mich das erste Match nett fasziniert hat, aber es war trotzdem gut. Und das Frauenmatch hat halt auch, war halt ein bisschen kurz, deswegen gibt es nur in Anführungszeichen 7 Bananen. Und ich würde es auf jeden Fall sagen, große Empfehlung, und ich bin auch wie eigentlich immer und jetzt doch wieder eher skeptisch, dass heute Nacht was geboten wird, was annähernd so gut sein kann.
Ja, ich bin mal gespannt. Also ich wäre auch bei 6,5 Bananen dabei, um unsere Bananenwertung hier zu behalten. Einfach auch wegen des Openers und auch wegen dem Damenmatch, was meiner Meinung nach halt nicht perfekt dargestellt worden ist und was den Titel nicht hundertprozentig ausreichend repräsentiert hat. Main Event fand ich sehr gut, aber auch nicht. Da fehlte mir so ein bisschen die Psychologie. Da hätte ich mir gerne noch ein bisschen was anderes erwartet, aber ich hab schon bessere Wargames-Matches gesehen, aber ich habe auch schon bedeutend, bedeutend, bedeutend schlechtere Wargames-Matches gesehen. Siehe damals, keine Ahnung, Dungeon of Doom gegen die Hulkamaniacs
Wobei
oder
mir
sowas.
übrigens auch einfällt, also was heißt so als Randgeschehen? Man hat ja gelegentlich, haben sie ja irgendwelche Main-Roster-Leute eingeblendet. So,
Ja.
hier, guck mal, die sind auch wieder da. Jetzt könnte man natürlich sagen, Kevin Owens war da. Kevin Owens hatte ein Undisputed Era-T-Shirt an, das fand ich ganz lustig. Aber
Ja.
eigentlich könnt ihr jetzt natürlich fragen, was macht Kevin Owens da eigentlich? Der ist doch gar nicht dabei heute.
Der besucht alte
Ja,
Freunde.
genau, in Houston, weil er ja da so viele Leute kennt, so als Kanadier. Aber also ich weiß nicht, ob das vielleicht, also dass die morgen, dass er und Sami Zayn bei Survivor Series in irgendeiner Form zu sehen sein werden, liegt einfach auf der Hand, weil alles andere wäre doch
Ja.
irgendwie irrsinnig. Und von der Storytelling her, und egal was in Europa jetzt wirklich passiert ist oder ob es ein Work war, keiner weiß es, es bietet sich einfach an, aber dass man es dann quasi so in your face den Leuten auf die Nase drückt, dann so wichtig ist es ja auch nicht, wer da jetzt im Publikum sitzt. Es ist ja
Ja, aber das hat man ja eigentlich immer gemacht bei den
schon, wobei
Takeover-Events.
spannender ist, wenn man Leute zeigt, die man vorher nicht, also so wie da, oh, Bobby Roode ist da hinten in den, läuft da hinter den Kulissen rum, wie letztes Jahr mal. Sowas.
Ja.
Oder halt irgendjemand, oder Drew McIntyre wurde doch auch, glaube ich, mal gezeigt. Huh, da ist Drew McIntyre im Publikum. So ungefähr.
Ja, aber ich glaube hier, das hat man einfach so ein
Ja.
bisschen gemacht, eben um das zu erzeugen, was wir jetzt gerade auch machen. Man spricht drüber. Warum saß Kevin Owens da und hat ein Undisputed
Das
Era
fand ich
Shirt
schon
an? Oder ist
witzig,
es
ja.
einfach nur, weil er der Trollmeister
Wobei
schlechthin
man ja
ist,
jetzt
ne?
sieht, bei dem folge ich bei Twitter tatsächlich, weil er da immer so lustig sich mit Leuten zankt. Der hat den Velveteen Dream ausdrücklich gelobt. Völlig zu Recht natürlich.
Shawn Michaels übrigens auch und Aleister Black halt, also die beiden gelobt für den
Oh,
Kampf.
ich habe
Also
sogar den
der.
App-Off zwischen Johnny Gargano und Shawn Michaels noch versehentlich gesehen heute. Ja, ich muss sagen, Shawn Michaels sieht für sein Alter schon immer noch sehr, sehr fit aus. Also da kann man nichts sagen.
Ja, das ist absolut richtig. Ja, würde ich sagen, kommen wir hier an dieser Stelle dann zum Ende unserer lustigen NXT-Review. Ich sag mal, danke Chris und danke Ulrich hier für über eine Stunde. Jetzt haben wir doch viel länger gemacht, als wir eigentlich geplant hatten, aber es passiert ja irgendwie ständig. Ihr da draußen, wenn euch das hier gefallen hat, wenn ihr gerne mehr von uns haben wollt, geht auf Patreon, da gibt es mehr von uns. Ansonsten, wir haben inzwischen ja auch mehr als genug Podcasts, falls ihr die noch nicht irgendwie reingehört habt. Da gibt es genug, dass man noch nachholen könnte. Und natürlich, wenn euch das wirklich richtig gut gefallen hat, dann bewertet uns gerne bei iTunes und lasst da ein paar Sternchen da. Da freuen wir uns drüber. Und vor allem hilft uns das, damit der Podcast da besser gesehen wird. Dann würde ich sagen, sind wir durch. Am Dienstagabend bzw. Mittwoch. Vormittag gibt es dann die Review zu der Survivor Series. Die Kollegen sind dann wieder mit von der Partie. Da wird dann der Shaggy, David und Kai werden das übernehmen. Und ja, ich hoffe, wir haben, oder ich wünsche uns allen da noch ein schönes Survivor Series und würde sagen, wir hören uns dann ja zur nächsten Ausgabe hier bei Headlock. Mach's gut, bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Headlock. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.